Backspin. Moin und herzlich hallo zu einer neuen Folge von Love and Hate, dem Lieblingspodcast für jeden da draußen, der der Meinung ist, das ist alles nicht mehr das, was es mal war. Deswegen habe ich, Nico Backspin, mir meine beiden guten alten, 100 Jahre alten Freunde an meine Seite geholt, um dieses Format zu machen, damit die beiden euch durch die Welt von dem bringen, was ihr vielleicht nicht mitkriegt und nicht mitkriegen wollt. Hallo Dan, hallo Base.
Hallo, hallo.
Moin, moin, moin.
Ja, genau. Wir sind immer noch in Homeoffice-Version. Normalerweise sitzen wir zusammen bei Dan auf dem Sofa. Im Hintergrund seht ihr die Platten bei ihm, vielleicht mit einem halben Auge. Da sitzen wir immer zu zweit auf dem kleinen Sofa und besprechen die ganzen Sachen. Die Version jetzt führt dazu, dass wir alle vor einer Kamera sitzen, was technisch eine Herausforderung ist, aber wir meistern sie und freuen uns, ich würde sagen, also alle darauf, dass wir jetzt so schnell liefern. Ne? Wir haben ja schon letzte Woche eine Folge gemacht, jetzt machen wir schon wieder eine. Ihr habt Bock gerade.
Ja, wir hatten ja ein paar, wer die letzte Folge gehört hat, der hat ja mitbekommen, dass wir auch noch ein paar Themen liegen hatten und es kommen ja auch jeden Tag neue.
Ja, und man merkt ja auch vor allen Dingen, dass diese Terminfindung bei uns dreien nicht immer ganz einfach ist. Deswegen einfach mal über Videokonferenz geht schneller.
Ja, ich glaube auch, das ist etwas, was wir jetzt beibehalten. Das glaube ich viel einfacher, weil da kann ich auch aus der ganzen Welt mitmachen. Ich muss mich nicht mit Dan, mit Base die ganze Zeit auf dem Sofa prügeln, wer jetzt da mehr Platz kriegt, wer den Ellbogen irgendwo rauflegen
aber
darf.
Aber ich vermisse so ein bisschen Dan seine mütterliche Art sozusagen, uns da was zu essen und zu trinken immer hinzustellen.
Ja, das muss ich jetzt selber machen, das stimmt, das ist ein bisschen tragisch. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja für euch und deswegen übrigens auch in der Videoform euch so viel Content und auch so viel Entertainment zu geben wie möglich in dieser Zeit. Deswegen Love and Hate auch in Videoform. Gebt uns gerne Feedback, schreibt, und das ist die ganz wichtige Information, die ich jetzt am Anfang auch schon mitteile, dem leitenden Chefredakteur dieses Formates, base@backspin.de,
so sieht's
eure
aus.
Fragen, eure Kritik, eure Anregungen. Und dann können wir schnell die nächste Folge von Love and Hate machen. Aber heute haben wir neue Themen und neue alte Themen. Ne? Leute, was sagt, was liegt euch auf dem Herzen? Ich habe da irgendwas gehört von einem DJ.
Von einem DJ, ja, da steigen wir nachher drauf ein. Erstes Thema ist natürlich, beschäftigen wir uns natürlich auch hier ein bisschen mit der Corona-Krise. Und da gibt es einen kleinen Podcast, Thema Takt heißt, der ist noch ziemlich frisch auf dem Markt, ziemlich junger Podcast von Tobias Wilinski. Der hat so ein paar Stimmen eingefangen.
Kann ich gleich eingreifen, das stimmt gar nicht. Den gibt es schon 3 Jahre
bestimmt.
Ach so,
okay. Also für mich war der recht neu und das klang so, als würde es den Podcast noch gar nicht so lange geben. Auf jeden Fall hat er einige Stimmen von einigen Akteuren der Rap-Hip-Hop-Szene eingefangen, wie es denen so geht und wie die mit der Corona-Krise umgehen. War recht interessant.
Ja, was ist dir da so aufgefallen? Denn am Ende des Tages ist das ja für Künstler auf jeden Fall eine schwierige Situation, muss man mal sagen. Denn es gibt so Stimmen, die sagen, dass auf jeden Fall bis Ende des Jahres keine Konzerte mehr stattfinden sollen. So, das ist nicht ganz ohne. Da musst du erstmal mit klarkommen, wenn du Künstler bist.
Ja, der unter anderem mit Mauli, Josi Müller und noch vielen anderen gesprochen. Mauli hatte zum Beispiel gesagt, dass er genug zu tun hat zu Hause, also dass ihm dann nicht die Decke auf den Kopf fällt, aber dass halt so die sozialen Kontakte fehlen. Und ich denke, das geht ja vielen so, die davon leben, dass sie einfach auf die Bühne wollen oder im Proberaum irgendwie live performen wollen. Es wird ja schon, die Leute helfen sich ja schon mit den sozialen Kontakten irgendwie jetzt knüpfen mit den ganzen Live-Konzerten, die sie über Instagram und sowas rausfeuern. Ne? Da merkt man das ja schon, dass sie den Kontakt ja auf jeden Fall suchen.
Ja, in jedem Fall. Mauli selber ist ja auch noch Podcastmacher, der macht ja mit Markus Steiger auch noch den Podcast Die wundersame Rap-Woche. Insofern wird der genug zu tun haben. DJ-Gigs sind halt nix gerade, ne? Das merkt du ja auch oder ihr ja sicherlich auch, ne? Dass im Moment du auf der Ebene nichts machen kannst.
Klar, du siehst ja bei Instagram und so die ganzen die DJs, die so ihre Live-Shows jetzt abfeuern jeden Abend weltweit. Die kannst du dich eigentlich 24 Stunden kannst du dich einklinken. Ich habe mich auch gestern beim Homeboy aus New York eingeklinkt, der dann irgendwie nachmittags oder abends was gemacht hat. Ich war nachts bei der Arbeit und habe mir da so ein bisschen reingefeuert. Aber du verdienst ja nichts dabei. Das ist ja, ne, das ist ja, du hast ja nichts, du hast so eine Fanbase, die so ein bisschen bedienst und dass du so ein bisschen im Gespräch bist und immer weiter irgendwie die Leute einen Fokus auf dich haben. Aber am Ende des Tages kommt nicht viel bei rum, so, ne?
Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schwere Phase für alle, nicht nur die DJs auch generell, auch, ich denke auch zum Beispiel an die Leute, die so Poetry Slams machen. Oder generell Künstler, die halt von Tourneen leben oder die auch davon leben, dass sie Touren veranstalten. Also oder auch Tour-DJs, die sagen, ich habe meine 2, 3 Homies, mit denen ich immer auf Tour gehe Und das fällt jetzt erstmal bis auf unbestimmte Zeit weg. Zum Beispiel haben wir hier auch in dem Podcast haben wir auch von DJ Illegal, von den Snowgoons, das auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Tour, die er mit Onyx geplant hat, dass sie auch komplett ins Wasser fällt und er aber auch ein bisschen weicher fällt, weil er kann halt dann zu Hause Beats produzieren, sprich dann weiter auf dem anderen oder in dem anderen Standbein dann quasi dann noch mehr Zeit investieren. Aber die Frage ist, inwiefern er da seine Einnahmen mit überbrücken kann. Das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Sache.
Aber das war eine gute Sache, dieses Standbein, ne, von das hatte Megalo ja auch angesprochen, ne, verschiedene Standbeine zu haben. Das ist ja auch nicht immer so leicht. Entweder versuchst du es alles, wenn du nur ein Standbein hast, das ist Auflegen zum Beispiel, dann ist es das Problem, dass du jetzt gar kein Income hast, sowas. Und verschiedene Standbeine habe ich mit da gedanklich da ganz gut mit auseinandergesetzt. Das ist immer schwierig, jeder, der sich verschiedene Standbeine aufbaut, ist das ja irgendwie alles im gleichen Genre. Ne? Ob das nun jemand ist, der DJ ist, der macht was mit Video, der macht irgendwie noch Podcast, macht dies, das bricht ja alles gerade weg. Das ist ja nicht so, ja. Mein zweites Standbein habe ich bei Rewe irgendwie Regale einsortieren und dann noch irgendwie beim Schraubenhandel irgendwie, keine Ahnung, Schrauben putzen. Das ist ja meistens alles zusammenhängend.
Ja, wenn ein Künstler schon eine mittelgroße Karriere hingelegt hat, dann wird er, glaube ich, durch die paar Monate durchkommen. Weil das im Zweifel vielleicht auch die Phase war, in der er sich zurückgezogen hat, um ein Album zu produzieren oder von Live-Gig noch gelebt hat. Auch für Künstler darf sich das natürlich nicht zu lange vorziehen. Und gerade wenn du jetzt im Aufbau bist oder so, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und oder du einen großen Apparat hast, den du auch mit Live durchfinanzierst. So, ne? Nichtsdestotrotz ist es da, glaube ich, ziemlich gemischt. Wen es auf jeden Fall härter trifft, und das ist ja auch in dem Artikel mit drin, ist natürlich Journalismus und gerade Special-Interest-Journalismus. Wenn nicht viel passiert und du eigentlich nur über das berichten kannst, was die Leute quasi selber in ihren Social-Media-Dingen machen, dann ist das schwierig. Wir bei Backspin selber sind halt im Moment sehr gut dabei, finde ich, die Chance zu nutzen, denn ich sehe in solchen Sachen immer eine Chance, es so ein bisschen umzudenken von, und das ist ganz interessant, in dem Artikel sagt Zino das selber, auch der war Zino Backspin war auch mit dabei, dass du halt nicht immer alles mit 3 HD-Kameras und großem Team produzierst, sondern jetzt halt ein bisschen anders produzierst. Natürlich sieht das anders aus, aber wenn du es trotzdem gut und richtig machst, dann hat es auch eine gewisse Qualität. Kleinigkeit, die ihr ja vielleicht gar nicht wahrnimmt, aber wenn man zum Beispiel sieht, ich habe zum Beispiel mir für das Setup hier habe ich mir eine Softbox und ein Licht aufgebaut. Deswegen strahlt das hier auch alles aus und es ist so gut ausgeleuchtet. Das sind immer schon so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass du trotzdem Qualität liefern kannst, die auch funktioniert. Und wenn du dann auf der anderen Seite Künstler hast, die auch Interesse daran haben und auch sehen und verstehen, dass sie hier etwas machen müssen, um selber auch zu kommunizieren, dann hast du irgendwann wieder ein Match. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das über die Zeit jetzt auch kommt.
Muss man halt gucken. Ich hoffe nicht, dass die Fans dann sagen, ey geil, wir wollen jetzt nur noch so eine Instagram-Story, so eine Live-Podcast und sowas haben. Scheiß auf Konzerte, scheiß auf irgendwelche Clubs, die ich abends besuche. Ich kann doch alles jetzt so über soziale Medien machen. Das wäre so ein bisschen fatal, wenn das sich so festsetzt.
Ja, ich glaube auch, da bin ich voll der gleichen Meinung. Aber ich würde mir halt jetzt im Moment wünschen, dass DJ 12 Finger Dan einfach jeden Abend auch sich an sein Wohnungsfenster setzt, die Boxen Richtung Innenhof dreht und ein Live-Set spielt.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, meine Nachbarn haben da nur wirklich was gegen. Du weißt ja, was ich lieb.
Wenn du das clever machst, dann kannst du da ein Event rausmachen. Da klatschen sie auch alle um 21
Uhr. Ich weiß ja, hier, Blumentopf. Was ich lieb, das ist ein fetter Beat und ein Bass. Und was ich hasse, dass das den anderen Mietern nicht passt.
Ja, genau.
Also ich kann dann höchstens die Apfelbäume beschallen. Mal sehen, ob die sich freuen.
Ja, hätte vielleicht auch einen Vorteil. Würdest du das Ungeziefer verschrecken?
So sieht's aus.
Genau. Wollen wir einen Song spielen dazu?
Ja, sehr gerne. Bass hat sich mal wieder was Passendes ausgesucht.
Naja, ein bisschen,
Chess und Damn.
Bisschen Sarkasmus, ne? Bisschen Sarkasmus,
ja, chronisch, im Spiel. Chronisch Pleite heißt der nächste Track.
Darauf mein Getränk. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate, die Sendung, die dir da draußen das Gefühl gibt, dass noch nicht alles verloren ist und dass es weitergeht. Mit mir, Nico Backspin, und meinen beiden Wingman, 12 Finger Dan und Boogie Down Bass.
Hello, hello.
Denn dieses Format ist dazu da, um Nachrichten links und rechts vom Mainstream und vielleicht auch von dem, wie Bass es wahrscheinlich formulieren würde, den verlorenen Seelen da draußen.
Verloren, okay.
Gelesen wird, um sie wieder zurückzuholen auf den rechten Pfad. Und dafür hat ein guter Freund von uns eine Liste erstellt, die dafür beitragen soll, dass ihr da draußen, wenn ihr umherirrt in einem großen Wald, es ist dunkel und ihr wisst nicht mehr, wo es weitergeht, dann lest,
dann schlagt ein Buch
diese
auf.
Schriften.
Die heiligen Schriften.
Lest diese Schriften und auf einmal seid ihr wieder da.
Die heiligen Schriften des Hip-Hop.
Ja.
Auf jeden Fall hat uns...
Erzähl.
Unser lieber Falk Schach, der hat eine kleine Liste zusammengestellt für bento.de, seine Favorites, was Hip-Hop oder Bücher, die mit Hip-Hop zu tun haben. Ja, seine 10 Bücher, die ihm gerade so in den Sinn kamen. War eine recht spannende Liste. Gibt mit Sicherheit auch eine Menge andere Bücher. Und ich weiß, Nico, bei dir im Büro, im Office, hast du einen ganzen Schrank voller Hip-Hop-Bücher. Du hättest wahrscheinlich eine andere Top 10. Aber die Top 10 von Falk, die war ganz interessant und die deckt sich auch mit dem einen oder anderen Buch, wie ich denke, dass sie hilfreich ist für den einen oder anderen, der sich mit Hip-Hop beschäftigt oder beschäftigen möchte.
Ja, sehr ich mache nice. Hier nebenbei Werbung für die Bücher, von denen ich der Meinung bin, dass sie auch in dieser Liste sein müssen.
Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt, was du da gezeigt hast.
Nee, ist auch ganz gut. Das kannst du dir dann angucken, wenn du denn das Ganze.
Was hast du denn da Schönes? Ich sehe das gar nicht.
Das ist das Buch The Art of Rage von Rage, dem Graffiti-Writer.
Also
gibt's nicht mehr.
So Graffiti-Bücher, das ist ja nochmal ein anderer Schnack, ne? Da gibt's ja nochmal 10.000 mehr, so, ne?
Wie? Ist das nicht Hip-Hop oder was?
Nein, natürlich, aber das ist dann ja nochmal, das splittet das Gesamtgenre ja nochmal so, wenn man mal überlegt. Auch nice mit diesem 3D-Effekt da. Auf jeden Fall hat.
Moses und Tubbs, International Top Sprayers, das Buch überhaupt.
Aber witzig, habt ihr eigentlich gelesen in dem Bento-Bericht, wie Falk Schacht genannt wird in dem Bericht? Er wird als Justus Jonas des deutschen Hip-Hops betitelt.
Ja, genau.
liebe Grüße geht raus an Falk. Wie sollen wir dich jetzt nennen? Hawkeye ist ja ad acta, habe ich ja gelernt. Aber jetzt vielleicht Justus Jonas nur noch.
Ich frage ihn mal schnell nebenbei.
Schick ihm mal eine WhatsApp-Nachricht oder so.
Ja, mache ich nebenbei schon.
Lad ihn mal ein hier zu dem Gespräch gleich.
Aber er als wandelndes Falk, du, ich frage dir direkt in die Kamera, Falk, du als wandelndes Hip-Hop-Lexikon, wann kommt dein eigenes Buch? Aber ansonsten, solange werden wir uns mit anderen coolen Büchern, die du uns vorschlägst, beschäftigen. Er hat ja unter anderem 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland mit in seiner Liste, was ganz cool ist. Der Vorgänger war ja 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland, was auch schon ein sehr cooles Buch ist. Was auf jeden Fall, wenn man sich mit Büchern ein bisschen identifiziert, was Hip-Hop angeht, auf jeden Fall in einer Buchsammlung nicht fehlen sollte. Wie seht ihr das?
Ja, ich finde, ehrlich gesagt, die Liste in sich ist gut. Also da steckt das Eine Stadt wird bunt drin, das noch nicht rausgekommen ist. Dieses von Hannes Loh Buch ist schon ein Werk, das ganz gut hilft, um ein bisschen Einblick zu kriegen, obwohl es an vielen Stellen schon sehr subjektiv ist und ja auch sehr teilweise intensive Diskussionen darüber gegeben hat, weil es auch wie mit jedem Buch ja nicht nur mal so ist, dass es vielleicht Vollständigkeit als Anspruch hat, aber dem gar nicht gerecht werden kann. Das aktuell Größte in dieser Form ist ja zum Beispiel auch einfach Könnt ihr uns hören, von Davide Bortot und Jan Wehn, wo ich aber Bauchschmerzen einfach mit habe, weil die über 25 Jahre Deutschrap oder 20 Jahre Deutschrap schreiben, 25 Jahre, 30 Jahre Deutschrap schreiben und Backspin einfach nicht erwähnt haben und mit niemandem gesprochen haben.
Ja, das habe ich, das gibt es halt bei vielen Büchern so. Das ist mir auch aufgefallen, dass einer der letzten Bücher, die ich in der Richtung so ein bisschen gelesen habe, dass auch so, da tauchten für mich dann auch so Lücken auf. Ich sagte, da könnte man was füllen, aber wie sehr will man die Leute dafür jetzt anklagen, dass sie bestimmte Sachen nicht gemacht haben, so.
Nee, genau. Am Ende kannst du es nicht so. So Dinger wie das Selfmade Records Buch, was er da gemacht hat, auch Jan Wehn mit Evo Mogebovic, hat jetzt mit eurer Welt nichts zu tun, ist aber eine total spannende Geschichte, weil sie schon ein Phänomen war, was Selfmade Records über 10 Jahre da hingelegt hat. Ich selber durfte bei dem Abschlussbuch von Blumentopf zum Ende der Band das große Interview machen, habe mich sehr darüber gefreut.
Ist auch cool, ne? Also, dass es da sozusagen übertopft, dass da so ein Impact stattfindet. Das ist ein cooles Buch und coole Infos, die dann da so ein bisschen veröffentlicht wurden.
Also ich vermisse ja ein bisschen so ein paar 80er, 90er Bücher in der Liste. Ich dachte, cool, jetzt haut Falk hier nochmal ein paar richtig coole Tipps raus, aber die meisten sind ja aus den 2000er und eigentlich fast alle aus den 2000ern.
Ja, aber Hip-Hop Family Tree zum Beispiel von Ed Piskor, das ist ja wie so ein Comic gehalten ist, was ziemlich nice ist, weil wenn man sagt, so, das ist mir zu harte Kost, irgendwie die ganze Zeit nur lesen und keine Bilder. Und Ed Piskor hat mit Family Tree, was ja quasi mit den Anfängen von Hip-Hop losgeht, also von Day One sozusagen, hat er ja quasi seinen Comic, seinen Hip-Hop erzählt.
Genau, ja.
Das ist schon nice. Und für mich ist Hip-Hop Family Tree inzwischen auch, wenn man sich mit den Anfängen beschäftigen möchte, schon, dann ist es schon wie so eine kleine Hip-Hop-Bibel, weil das ist schon echt gut recherchiert und echt gut in Bild- und Textform so gemacht. Auf jeden Fall ein gutes Ding.
Also mein Tipp hier, ich zeige euch das mal hier in die Kamera. Die Leute, die das gerade im Radio hören, die können es natürlich nicht sehen, aber hier Hip-Hop Raised Me, noch Sealed. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema. Und
die deutsche Version?
Ob ich mir das, was denn?
Ist das die deutsche Version?
Nee, die US-Version ist, glaube ich. Ja, straight from the UK hier importiert. 40 Pfund. Weiß nicht, ob ich das Ding jemals aufmachen werde. Wahrscheinlich werde ich das für alle Ewigkeiten eingeschweißt lassen.
Nee, das ist ein Buch. Ja, das ist ein Buch, das sollte man aufmachen. Race on Hip-Hop habe ich mir auch noch nicht zugelegt. Das ist auf jeden Fall auf der Einkaufsliste. Ich habe da jetzt nur die ganzen Trailer, wollte ich fast sagen. Aber ist ja kein Film. Aber habe mir die ganzen Sachen schon mal ein bisschen reingezogen. Habe ja schon Kritiken gelesen. Ist, glaube ich, auch ein Buch, was nicht in der Sammlung fehlen sollte.
Definitiv. Und ich habe es zu Weihnachten bekommen vom guten Freddy von Say Say. Gruß raus nochmal an dieser Stelle auch.
Oh, geil. Krass. Ja. Schönes Geschenk. Ich bin hier so nebenbei auf der Suche nach den Büchern. Ich versuche zum Beispiel, weil du dir ein bisschen die Early Days gewünscht hast, dieses Yes, Yes, Yo, ist halt auch so eins, dass die 70er in so einer Oral History Form beschreibt. Und das versuche ich gerade nebenbei zu kriegen. Und die Taschenbücher sind halt auch, du kannst ja noch welche für gebraucht für 30 Euro kaufen.
Mhm. Na, es gibt ja noch Born in the Bronx, das ist ja auch so ein berühmtes Buch, oder Can't Stop, wie heißt das? Ich muss mal gucken. Ja, Can't Stop, One Stop. Da geht es ja auch um ein bisschen die Anfänge und die ersten Jahrzehnte. Es gibt schon eine Menge, aber ich kann das ja nachvollziehen, wenn Falk so gerade Sachen, Bücher rauspickt hat. Wie gesagt, Nico hat das ja schon angesprochen, wenn Jan Wehn und der Herr Botho da ein Buch schreiben. Die haben ja auch ihren eigenen Flavor und ihren eigenen Bedürfnisse, packen sie da so ein bisschen rein. Und wenn da jemand Falk fragt, dann packt er seine Bücher auf den Tisch, die er direkt mag. Aber es kann ja ein gutes, auch gut dazu dienen, den weiter zu diggen, nicht einfach nur irgendwas auf den Markt zu packen und dann sagen, hier, guck mal, es gibt weitaus mehr da draußen, check das mal alles aus, was der Markt so hergibt. Finde ich ganz gut, eigentlich die Idee, das so zu machen.
Genau das. Ich finde das auch gut. Ich mag das auch. Und das muss man ja auch mal sagen. Und auch da glaube ich, liebe Grüße an Bruder Falk, mein Hip-Hop-Bruder Falk. Er triggert mich da auch sehr stark in verschiedenen Dingen gerade, dass wir bei der ganzen Masse, die passiert und diesen Spagat zwischen dem Aktuellen und dem Zeitgeist, der passiert, mit dem ich euch manchmal ärgere, von dem ihr manchmal nicht so viel haltet oder der euch stört, diese Brücken zu schlagen, finde ich ja persönlich nach wie vor in meiner Arbeit sehr wichtig. Aber vor allem ist es hochspannend zu sehen, wie viel Content und wie viel Bücher es aus der Vergangenheit gibt und man so ein bisschen zeitzeugenmäßig, aber auch aus Dokumentationspflicht aufpassen muss, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Denn wenn heute Jugendliche sich Bücher kaufen, dann kaufen sie sich die Biografien von ihren Lieblingskünstlern, aber sie kaufen sich bestimmt nicht 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland.
Ja, da wird es halt schwierig so, ne? Weil es ist halt dieses Fanboy, also dieses Fanboy-Ding, wo die denn da draufsteigen und sagen, ich hab eine Platte oder ich höre die Musik von denen alles und ich habe das T-Shirt, ich habe die Kette und ich habe dies und dann hole ich mir halt das passende Buch. So, ne? Da fehlt der Bezug zum Hip-Hop fehlt denn nach wie vor, ne? Zu der allgemeinen Szene, wie du schon angesprochen hast. Ich persönlich bin ja auch ein alter Dude. Ich mag ja persönlich auch eher die etwas älteren Geschichten, finde ich, dass diese gewisse Naivität, die da drin steckt und wie die Storys erzählt werden und wie das alles so entstanden ist, finde ich tatsächlich spannender als zu erfahren, wie schon gestandene Künstler noch weiter und zu noch mehr Geld kommen oder noch mehr im Business eintauchen und ihr Business vergrößern. Dann eher der Hustle. Natürlich gibt es auch in vielen aktuellen Büchern der Werdegang von irgendwelchen jetzt wirklich guten Rappern oder bekannten Rappern, ihren Werdegang von der Straße bis nach oben, auch spannend zu hören. Aber da fehlt mir im Verhältnis zu diesen ganz alten Sachen, fehlt mir halt so ein bisschen diese Naivität, die da so früher ans Tageslicht gefördert wurde.
Ich merke schon, wir müssten, glaube ich, Base mal zum Weihnachten auf jeden Fall einen Gutschein für eine Buchhandlung besorgen. Was meinst du, Nico? Wollen wir mal zusammenlegen, damit der sich noch ein
Buch verdichern kann? Ja, sagen wir so. Nee, sagen wir so. Fehlt dir, Base, fehlt dir irgendein Buch aus dieser Liste?
Aus der Liste von, da fehlen mir tatsächlich einige aus der Liste von Falk.
Komm. Ja, sag mal, das ist jetzt, guck mal, darf ich das erzählen?
Ja, mach doch.
Darf ich das erzählen? Ja, ne? Ja. Base hatte Geburtstag. Und Base hatte runden Geburtstag. Er ist jetzt 30.
30 plus.
30 plus, genau. Und 30 Nullen mit 30 Nullen. Und ich habe noch kein Geschenk für ihn gehabt. Deswegen möchte ich dir jetzt hier ganz offiziell ein Geschenk machen. Such dir ein Buch aus.
Dann muss ich ja eins nehmen, was die Anfänge. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Fan der Anfänge. Also Yes, Yes, Your von Jim Fricke und Charlie Ahern von 2002.
Das willst du
das
haben?
Das habe ich noch nicht.
Ja, ist total geil, weil das habe ich nämlich zeitgleich mir auch gerade bei Amazon gesucht.
ja, und warte mal, dann will ich aber auch noch eins haben, weil ich brauche auch noch eins.
Du hast noch nicht Geburtstag.
Ja, aber bald, demnächst. Ja, das dauert nicht mehr lange. ich rufe dich dann nochmal an, wenn es soweit ist. Dann kannst du deinen Warenkorb nochmal erweitern.
das gibt's nur noch gebraucht.
Das macht ja nichts.
Okay, aus den USA muss ich die shippen. Hier, gebraucht sehr gut. Für einen 30er. Ist im Warenkorb.
Sehr gut.
Besorge ich dir. Besorg ich schon mal.
Danke im Voraus, oder wie heißt das jetzt?
Sehr gerne. Aber das ist auch nur, eigentlich haben wir auch noch was vergessen. Eigentlich hätten wir noch ein großes Happy Birthday anstimmen müssen.
Ja.
Aber bevor ich jetzt anfange, Happy Birthday to you.
Spielen wir jetzt einfach Stevie Wonder, Happy Birthday, oder was?
Ja, genau. Nee, aber spielen wir einen anderen Song, oder? Welchen nennen wir?
Ja, der Bass hat sich die coolen Säue gewünscht mit Hirnsturm.
Genau, passend zu dem Impact, den du dir durchs Bücherlesen in dein Hirn haust, gibt es den passenden Song dazu.
Das ist alles immer so schlau gedacht hier, Jungs. Ich bin so glücklich und so stolz auf das, was ihr hier macht. DCS hießen sie da übrigens schon. Hirnsturm. Genau, ja. Jetzt geht's los. Backspin. Eigentlich wollte ich hier bei Love and Hate nicht mehr so viel über Corona reden, denn wir wollen über andere Dinge reden. Und über Corona sollten die Leute reden, die sich damit auskennen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber wichtigste Botschaft für euch, nehmt es ernst, passt darauf auf, das ist das Wichtigste, dabei euren Liebsten gut geht. Und es geht nicht immer nur um euch und ob ihr das durchhaltet, sondern ob es den Liebsten gut geht und ob vor allen Dingen auch die ältere Generation da heil durchkommt, so gut es denn geht. Es gibt trotzdem ein Thema, das ihr mit auf die Liste genommen habt, ne? Wo man so ein bisschen darüber fragen kann, ob der DJ heil durch das ganze Thema kommt, oder?
Genau. Ja, ganz genau. Es gab da einen interessanten, Bass, wenn ich da kurz zwischengrätschen soll, es gab da so einen interessanten Beitrag auf der Seite von der Zeit. Da hat ein DJ aus Hamburg, der selbstständig und das halt auch als Hauptgewerbe ausübt, halt einen Kommentar hinterlassen, dass es um diese Corona-Soforthilfe geht, die ja jedes Bundesland ja wohl so ein bisschen für sich selber handhabt. Also es gibt da keine einheitliche bundesweite Regelung und dass er das mal so ein bisschen durchkalkuliert hat und dann ja zu dem Entschluss gekommen ist, dass diese Soforthilfe eigentlich nur gilt in dem Zusammenhang, wenn er dann auch wirklich unter Quarantäne steht. Das heißt, die DJs, die jetzt von zu Hause aus, sag ich mal, oder die ihr Zuhause als Büro haben, die jetzt keine Betriebskosten haben, wo die Corona-Hilfe ja eigentlich angesetzt ist, dass er da als alleinstehender Solo-Selbstständiger, der jetzt halt keine zusätzliche Büroräume oder ähnliches hat, dass er da nur dieses Geld bekommt, wenn er dann auch sich mit diesem Virus infiziert hat, also unter Quarantäne steht. Und das ist, also wenn man das so liest, dann ist das auf jeden Fall schon ziemlich absurd. So, man kann halt nur dieses Geld bekommen, wenn man dann auch wirklich krank ist. Das heißt, wenn du quicklebendig bist und keine Betriebskosten hast oder auch sonst keine weiteren Beschäftigten hast, also sprich keine Gehaltskosten und ähnliches dann aufbringen musst, dann bist du auch nicht, sag ich mal, berechtigt, dieses Geld zu kriegen. Das ist schon ein bisschen absurd. Aber ich muss sagen, bei mir, und ich bin ja selber ja auch davon betroffen, bei mir war das ziemlich unkompliziert. Diese Anträge, das war ja irgendwann, glaube ich, Ende März, ab 31. März ging es ja dann los. Dann haben sie irgendwie gesagt, hier reicht das ein. Und dann wird es auch schnell und unbürokratisch umgesetzt. Hatte ich ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich so schnell klappt und auch wirklich so unbürokratisch abläuft. Aber das war wunderbar. Also ich habe das eingereicht, online alles hochgeladen, was man da machen muss. Da musstest du dich auch nicht irgendwo anstellen oder so. Waren auch keine Serverprobleme oder ähnliches. Also hier bei uns in Hamburg war das echt reibungslos. Und ich habe dann auch knapp eine Woche später dann auch das Geld bekommen. Also ich bin da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also ich kann den Leuten Mut machen, falls ihr in Hamburg wohnt, macht das auf jeden Fall noch schnell. Bis Ende Mai habt ihr noch die Möglichkeit. Und ich habe auch Interviews gesehen, wo auch Experten, Wirtschaftsexperten gesagt haben, was auch logisch ist, reicht es jetzt ein, weil wer weiß, wie sich die Lage ändert in den nächsten Wochen, wenn doch mehr Lockerungen oder sowas dann durchkommen, kann es sein, dass der Bund dann sagt, okay, jetzt kommen ein paar Lockerungen, jetzt geben wir euch nicht mehr ganz so viel die Kohle, die ihr braucht, deswegen lieber früher als zu spät.
Ich meine, man muss ja auch sich vor Augen führen, dass diese Soforthilfe eigentlich dafür ist, dass die Menschen, die wirklich sonst am Arsch sind, den besagten Arsch rettet.
Genau, ja.
Und wenn das der Fall ist, dann wird das auch greifen und dann soll es auch passieren.
Ja.
Es ist ja nicht dazu da, dass du, wenn du vorher viel Geld hast, dieses sonst viele Geld verdienen, dann dadurch kompensiert wird. Das ist nun mal leider auch das Problem.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das in den anderen Bundesländern gehandhabt wird, ob es da wirklich so krasse Unterschiede gibt, dass die sagen, du musst das wirklich nachweisen, dass du so und so viel Betriebskosten hast. Das heißt, scheinbar ist es ja wohl vielleicht in anderen Bundesländern so. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich halt das nur für Hamburg quasi live miterlebt habe. Aber es kann ja durchaus sein, dass die sagen, nee, es müssen wirklich echte Gründe vorliegen, warum du jetzt bankrott gehst. Und hier geht es ja nicht um den nächsten Discounter-Einkauf, den wir decken wollen, sondern wir wollen scheinbar wohl nur die Betriebskosten decken, sprich wie Miete oder andere Fixkosten, die sie halt haben. Und das ist natürlich schon ziemlich absurd, weil es geht ja eigentlich eher darum, wie du ja schon sagst, dass man eigentlich ums Überleben ja mehr oder weniger kämpft und dafür dann die finanziellen Mittel braucht.
Denn so oder so ist das Ganze, also die ganze Situation ja schon für DJs eine schwierige Sache, denn ich glaube auch, du bist ja dann auch direkt davon betroffen, man kann schon davon ausgehen, dass du wahrscheinlich die nächste Party, auf der du auflegst, erst 2021 haben wirst und nicht dieses Jahr mehr, und das ist schon krass. Also
das ist schon ziemlich krass, ja.
Wir hatten das beim letzten Mal auch angesprochen, dass das gerade in diesem Genre, auch als DJ, wenn man das versucht, da auf das als Hauptstandbein zu betreiben, da lebt man von der Hand in den Mund, so, ne? Und das sehen halt viel, auch gerade in diesem künstlerischen Gewerbe, alles in der Gastro, wenn du da arbeitest. Wir wissen alle, was die Leute in der Gastro verdienen oder als DJ oder als Türsteher oder als kleiner Clubbetreiber. Da kannst du nicht viel Rücklagen bilden, sondern da ist dann irgendwie Realität, Theorie und Praxis irgendwie bei den Behörden irgendwie, glaube ich, auch noch nie so, nicht so richtig angekommen. So, ne?
Ja, bei mir ist es ja auch finanziell so. Ich meine, ich lebe ja nicht auf großem Fuß. Das, was ich mache, das ist ja so mein Minimum, den ich halt brauche, und alles ist cool. Und klar, bei mir ist das natürlich dann noch eine etwas gefährdetere Situation, als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Superstar-DJ hast, der dann pro Gig seine 250 Riesen bekommt. Ich kann da natürlich mit meinem Mini-Budget eigentlich gegen anhalten. Und jemand wie David Guetta oder so, der sagt dann, ist mir doch egal, mache ich halt ein halbes Jahr Urlaub und kann aber trotzdem von meinem Bankkonto noch meine ganzen Rechnungen zahlen.
Ich finde es aber allgemein vom Artikel her, ich betitel jetzt mal den Autor als Kleinkünstler sozusagen, wie du schon sagtest, Dan, das ist kein David Guetta, der dann sagt, so ist mir doch egal, wenn ich 2 Jahre irgendwie nichts habe, irgendwie habe genug Kohle auf der hohen Kante, wirklich ein bisschen von abhängig bist, umso erschreckender zu sehen. Er macht sich ja halt so ein bisschen Luft, so, ne? Er sagt, er ist halt genervt von der ganzen Situation, auch darum, dass die Leute, die sozusagen für die Bespaßung zuständig sind, jetzt auch in dieser Quarantänezeit, sage ich jetzt mal, die Leute sind zu Hause und freuen sich irgendwie von DJs irgendwie live, über Instagram und überall über Podcasts irgendwie was zu kriegen, Input zu kriegen, und das sind nach wie vor dann die Leute, die da so ein bisschen schlecht unterm Strich bei rumkommen, so, ne, da wegkommen.
Ja, es wird insgesamt schwierig und wir müssen mal abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Gerade in der Zeit, wo wir hier aufnehmen, wir sind ja noch in der Woche davor, ist ja jetzt auch beschlossen worden, dass die Quarantänezeit, also die Kontaktsperre noch verlängert wird bis in den Mai. Das heißt, wir haben definitiv im April erst einmal Ruhe. Heißt auch, wir haben noch mehr Zeit für Love and Hate Podcast Aufzeichnung. Genau. Leute, falls wir noch mal eine dazwischen schieben wollen, Dan, plan noch mal den Terminkalender neu.
Machen wir.
Ja. So oder so wird es aber schwierig, glaube ich, danach für Kleinkünstler in jeder Form. Und da ist dann der DJ auch mit betroffen.
Aber es ist halt schon krass, warum der Artikel überhaupt bei uns gelandet ist. Also mit dieser Einleitung, beziehungsweise so wie es anfängt, hört es eben auch auf. So, ne? Wenn man sagt so, husten Sie mich an, ich bin Künstler. Also ich muss unbedingt jetzt offiziell krank werden, damit ich über die Runden komme, ist schon so ein Hilfeschrei. Ne? Ist schon ganz schön krass.
Aber ja, auf jeden Fall hier bei uns in Hamburg ist das jetzt aber, also ich kann ja nur für mich sprechen, mich als Beispiel nennen. Also ich glaube, in Hamburg ist das jetzt nicht mehr so ein ganz großes Problem, wie wir eigentlich angenommen haben, weil ich bin eigentlich genau in der gleichen Situation halt wie dieser DJ, der halt diesen Artikel geschrieben hat. Ich bin arbeite halt auch von zu Hause aus, habe halt auch keine Büroräume, keine Angestellten und keinen Fuhrpark, den ich finanzieren muss. Und ich habe das Geld trotzdem bewilligt bekommen. Also ich glaube, man hat momentan eine ziemlich gute Chance, in Hamburg da an sein Geld zu kommen.
Go for it. Nutzt euer Recht. Macht es möglich, dass ihr die Chance habt, euer Künstlerdasein zu sichern. Dazu müsst ihr halt ein bisschen Behördengänge und ein paar Unterlagen vernünftig ausfüllen. Das ist für manchen schon eine große Herausforderung. Das ist uns allen bewusst. Aber wenn ihr es schafft, dann habt ihr die Chance auf diese Soforthilfe und dann könnt ihr danach vielleicht auch noch weiter Musik machen.
Apropos, das denke ich, ja.
Was hören wir?
Ja. Base, was hast du dir gewünscht? Was Deutsches wieder.
Was Deutsches, ja, wir haben es auch mal, ist fast immer nur Englisch gewesen, ne, in den letzten Malen so oder so. Gut wie nie deutsche Tracks. Ich dachte, ich versuche das mal ein bisschen aufzulockern, das Thema. Cap Kendricks und Edgar Wasser hören wir mit dem Song Medizin.
Ich freue mich drauf. Eine schöne Wahl. Jetzt hier bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate, das Format, das dir da draußen klar machen soll, was Hip-Hop ist. Und wenn du es nicht mehr verstehst, dann erklärt es dir Bass.
Ich hoffe.
Und DJ 12 Fingered Dan ist auch
mit. Ich hoffe,
yeah, noch immer am Start.
Ich hoffe, ihr könnt ihr uns hören, könnt ihr uns sehen inzwischen.
Ja, genau. Schöne Sache, dass wir das in Videoformat machen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich euch vielleicht auch noch lichtmäßig unterstütze, damit wir alle so schön scheinen.
Ich habe extra, ich hab extra den Vorhang zu, weil hier dann das richtig reinballert.
Ja, das finde ich gut. Aber das ist also insgesamt ein schönes Setup. Ich freue mich sehr darüber, dass wir es in der Form machen können. Und Love and Hate ist ja ein Format, wo es um Liebe und Hass geht und damit auch ein bisschen den Krach drumherum. Und da, mein lieber Bass, hast du etwas mitgebracht, wo wir bestimmt eine Menge zu diskutieren hätten.
Wir haben einen alteingesessenen Szenetypen, nee, Szenetypen klingt fast schon beleidigend, nein, Azad aus Frankfurt hat vor einigen Tagen in seinem Instagram-Account eine harte Message rausgebracht, und zwar: Ich liebe Hip-Hop, aber ich verachte diese Szene, ist schon mal eine harte Ansage, wo sich jeder so ein bisschen angesprochen werden fühlen, gefühlt, ja, angesprochen fühlen sollen. Und dann, ich wusste auch noch nicht so ganz damit umzugehen. Musste mir so.
Das ist ja so ein bisschen, dass ein Typ, mit dem du sonst nicht so viel zu tun hast und der Mucke macht, die du nicht kacke findest, im Prinzip dir aus der Seele spricht. Ne? Ich kann schon verstehen, dass du da vor deinem Plattenregal sitzen und als allererstes mal ein bisschen das verarbeiten dass der vielleicht auf deiner Seite sitzt jetzt.
Naja, mir fehlten da nicht so die Worte, aber ich musste da erstmal so überlegen und gucken, auf welchem, in welchem Kosmos, in welchem Rap, in welchem Hip-Hop-Kosmos Azad. Also das kriege ich ja trotzdem mit irgendwie. Ob ich jetzt so früher ihn so ein bisschen, früher habe ich ihn auch nicht so richtig immer gefeiert, ich habe das so respektiert und geguckt, das war aber nie, musikalisch auch nie so immer so mein Ding, das habe ich nie so richtig verfolgt, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen und da, was er so in den letzten Jahren mal gemacht hat, ich glaube, ich bin doch schon ein bisschen dahinter gestiegen, wie er dann so tickt und wie er das so für sich meint.
Und, kannst du es beschreiben?
Für mich ist es erstmal ganz grob so, dass er den Gesamtüberblick missachtet. So den Rundumblick für die gesamtdeutsche Hip-Hop-Welt, sage ich jetzt mal, Szene. Ich denke mal, es gibt ja verschiedene Szenen. So, ne? Das ist schon gesplittet, alles in verschiedenen Bereichen. Aber ich hätte mir gerne gewünscht, da er schon, weil er so lange dabei ist und auch eigentlich jeden Aspekt der verschiedenen Szenen so ein bisschen kennt, dass er da vielleicht einen Tick mehr gesagt hätte, als einfach nur so doof heraus, dass er die Szene verachtet. Das ist so ein kleiner Diss gegen so ein paar Bereiche der Szene, die es nicht verdient haben.
Nee, da würde ich sofort intervenieren, denn wenn du dir das, was er dazu gesagt hat, ich glaube, du hast es von 16 Bars mitgebracht, da beschreibt er ja das noch ein bisschen im Detail, dass Deutschrap verseucht sei. Er redet von Deutschrap, also dann auch nicht von anderen Dingen, sondern es geht eben um Deutschrap und die Deutschrap-Szene. Von der Pest befallen, es gebe zu viele Ratten, unloyale Personen und Fans und Portale, die auch noch den falschen Dreck pushen würden. Und damit ist es ja schon ziemlich klar positioniert. Denn man muss sagen, Azad ist Straße, er macht auf jeden Fall dann schon Straßenrap, da gehört er einfach mit dazu. Und ich gehe davon aus, dass mit dem, was er da meint, er schon genau auch diese Szene und dieses
Natürlich, da bin ich bei ihm, bin ich auch bei dir, dass er so das alles so ein bisschen, dass er das alles so ein bisschen einhaust, das ganze, die ganze Straßenrap-Szene sozusagen. Also ich, wenn ich das einen Tick weitergehe, das, was sich so überwiegend in dem Mainstream tatsächlich abspielt, dass er das so meint. Trotzdem finde ich es halt ein bisschen schade, dass er vielleicht nicht eine Lanze bricht für andere Bereiche, so, ne?
Ja, aber ja, ich verstehe schon, was ihr meint, aber das ist ja hier, darum geht's doch gar nicht. Was in diesem Zusammenhang zu erzählen, ja, aber Graffiti ist da oder so, das hat hier nichts mit zu tun. Es ist ein ganz subjektives Thema und eine ganz subjektive Problemstellung, die sich ja auch mit seinem eigenen Business so ein bisschen verknüpft. Denn wenn du dir die Karriere von Azad in den letzten Jahren anguckst, es gibt kaum einen Künstler, der, glaube ich, mehr Respekt innerhalb der Szene hat. Und in dessen Relation dazu seine Erfolgsgeschichte, vor allen Dingen in den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren, dazu absolut konträr geht. Und was auch vielleicht an ihm selber liegt, was an Umfeld liegt, aber vor allen Dingen immer an der musikalischen Ausrichtung und denen, mit denen er zu tun gehabt hat, in einer Welt, in der es im Straßenrap immer größer geworden ist und immer mächtiger und alle möglichen Leute ihr Geschäft da drin machen wollten. Und damit ist er auch inhaltlich total weit weg von dem, was du gerne hören möchtest, das sehe ich auch vollkommen, ist aber überhaupt nicht von ihm auch am Ende, also so würde ich mich aus dem Fenster lehnen, so kenne ich ihn, so habe ich ihn kennengelernt, gar nicht jetzt hier so gemeint, weil der Typ nämlich auf der anderen Seite im Vergleich zu all denen, mit denen er da in diesem Spielzimmer steht oder in dem Haus sitzt oder auf dem Ast sitzt, um mit deinem Baum zu sprechen, und sich um diese ganzen Sachen da kabbelt. Da gehört er mit rein, aber auch nicht, weil der Typ nämlich durch und durch viel mehr Hip-Hop ist, als das, was die Leute drumherum vielleicht wahrnehmen wollen und vielleicht auch die, mit denen er zu tun hat und die er meint, gar nicht Hip-Hop sind, sondern einfach nur Geschäft.
Das denke ich auch. Also ich bin da auch eher bei Nico. Ich glaube nicht, dass Azad das nochmal erwähnen muss. Also für die Leute, die Azad kennen und die auch seine History kennen, für die ist das klar. Wir wissen, wo Azad herkommt. Ich feiere Azad unglaublich ab und ich feiere ihn noch immer ab, auch wenn er jetzt einen ganz anderen Sound macht als in Anführungsstrichen früher. Aber auch schon früher hat er natürlich gegen die anderen so ein bisschen stunk gemacht, will ich mal sagen, die anderen gebattelt. Aber wir wissen alle, Rap ist Kampfsport, also mach bereit, dass du gedisst wirst. Und er hat das schon früher mit Gegen den Strom und mit anderen Tracks hat er auch schon die ganze Szene und die er damals ja eigentlich vom Sound her schon eher in unserer Welt positioniert ist, also eher in der Boom-Bap-Welt, eher in der Funky-Welt. Und selbst da hat er dann natürlich auch schon so ein paar Rundumschläge gemacht. Aber ich glaube, Azad hat das gar nicht nötig und ich glaube auch niemals, dass er irgendetwas gegen den Untergrund sagen würde, weil dafür repräsentiert er den Untergrund noch immer und wie Nico auch schon sagt, der Typ ist halt krass respektiert und ich bin ein großer Azad-Fan, muss ich sagen. Ich bin mit Deutschrap nicht wirklich groß geworden. Ich habe das natürlich alles mitgekriegt, aber was ich an Azad am dopesten finde, ist, dass der Typ nicht nur rappt, sondern dass der Typ auch geil scratcht und geile Beats auch bauen kann. Also der Typ macht alles. Und es gibt auch einen Song, der heißt Ein Mann-Armee auf seinem Album. Ich glaube, das ist das Leben-Album, sein Debütalbum. Mhm. Und da hat er sich quasi diesen drei Sachen, die er richtig gut kann. Und ich glaube, er hat auch mit B-Boy angefangen. Also eigentlich mehr Hip-Hop geht ja gar nicht. So, weißt du, ich meine, nenn mir einen Künstler, der richtig dope rappt, der auch noch geil scratchen kann. Und damit meine ich nicht nur irgendwelche Baby-Scratches, Jiggy, 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 Jiggy. Und ich mache hier die Jesus-Figur und ich feiere mich ab so, wie so ein Superstar-DJ. Und der dann auch noch gleichzeitig Beats bauen kann. Also da kann man wahrscheinlich, das kann man so in Deutschland wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Leute das können.
Trotzdem reiht er mit solchen Aussagen, reiht er sich in meinen Augen auch nur dann in den Leuten ein wie Kolle oder Flair oder so in meinen Augen. Also letzten Endes, wenn die mit ihren komischen Aussagen kommen, ist das für mich auch nichts anderes.
Ja, vielleicht, wenn du es so aus der Mainstream-Sicht vielleicht siehst, dann, wenn du Außenstehender bist, wenn du jetzt Azad, keine Ahnung, vor 2 Jahren das erste Mal gehört hast, dann wirst du vielleicht nicht seine ganze History, vermute ich mal, kennen, weil du dich dann vielleicht auch eher nur mit dem aktuellen Kram beschäftigt hast, den er halt rausgebracht hat. Aber ich glaube, jetzt hat er in den letzten Jahren auch nicht neue Musik rausgebracht. Ich habe jetzt seine aktuelle Diskografie jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du erst neu Azad kennenlernst und das dann siehst, dann kannst du natürlich schon so auf so einen Gedanken kommen, dass das
ist
halt
ja auch
so
kein, also ein Umschlag ist. Ich kann es auch irgendwie auch nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe mich nie so extrem viel mich mit ihm auseinandergesetzt.
Und genau das. Nein, genau das. Nee. Jetzt mache ich kurz. Genau das ist nämlich das Problem. Jetzt pass auf. Ich habe hier schon die ganze Zeit Grimassen für die Kamera gemacht, damit die Leute, die den Videopodcast sehen, gesehen haben, dass ich nicht nachvollziehen konnte, was du da gerade gesagt hast, weil ich wusste, dass du mit dem Satz kommst. Du sagst gleich, ich habe mich nicht so viel mit ihm beschäftigt, aber die Aussagen, damit reiht er sich eine mit in die gleiche Reihe wie mit Kollega. Eine der Grundregeln im Hip-Hop, die du mir immer beibringst, ist Respekt. Und vor allen Dingen, mach deine Hausaufgaben.
Ja, aber pass auf.
Das ist das, was du mir immer erzählst. Dann musst du bei jemandem wie Azad seine Hausaufgaben, ich rede jetzt so lange, bis ich fertig bin. Dann musst du jemandem wie Azad deine Hausaufgaben machen, bevor du ihn versuchst, in die gleiche Schublade zu stecken mit anderen Künstlern. Ohne die anderen ab oder nieder. Aber Azad an sich ist Hip-Hop durch und durch. Ja. Der ist es 100%. Und genau das ist wahrscheinlich auch immer sein Problem in seiner Karriere und in seiner Geschichte gewesen, weil er dadurch mit bestimmten anderen Mechanismen und Leuten nicht so klargekommen ist, weil er es aus dem Hip-Hop-Aspekt gemacht hat. Und genau das sagt er in diesem Statement.
Naja, das sind ja,
und damit,
womit, was ich,
Mic Drop.
Dein Mic Drop, mein Mic Drop nicht. Dass ich mich mit ihm nicht beschäftigt habe, wie soll das, also klar, du aus anderer Sicht des Journalismus, er spricht ja auch nicht über, ich denke mal, es geht ja ihm ja nicht groß um die musikalischen Geschichten, die ihn so ein bisschen anpissen. Ne? Das sind ja eher so diese Hintergrundstories, wenn er von Ratten und unloyalen Personen spricht. Das sind ja eigentlich auch Geschichten, die jetzt.
Da geht's um Business.
Die jetzt auch nicht unbedingt so ans Tageslicht gehören, so, ne? Mhm. Und dann soll ich, in meinen Augen soll er dann einfach gute Musik releasen. Guten Vibe verbreiten und nicht irgendwie genauso, erstmal so ganz platt gesagt, erstmal genauso rumhacken wie andere auch.
Ich find's so geil, dass wir bei diesem Thema, normalerweise bin ich immer alleine im Team, aber dass ich dieses Mal Dan in meinem Team habe. Können wir damit jetzt auch für die Musikauswahl kurzerhand überhand nehmen und einen Azad-Song spielen? Hast du einen schnell bei Hand oder müssen wir das spielen? Was?
Ja, warte, ich suche, welchen willst du denn hören? Mal gucken, ob ich den hier habe.
Ja, such doch einen Mann, ein Meh. Das ist.
Ich guck mal hier schnell.
Mal sehen, was du hast.
Ich habe keinen Azad-Song auf meiner Festplatte.
Gerade hier.
Repräsentieren?
Ich will Rap präsentieren.
Doch von was hast du? Hast du vom. Wir machen jetzt hier live, ne? Also, ja. Leute, dass du mir das seht.
Was hab ich denn hier? Also, Azad featuring Curse. Repräsentieren zum Beispiel. Nee. Oder Monster Shit. Was hab ich noch hier?
Hast du zufällig bei dir auf der Playlist Reflexion?
Nee.
Schade. Nee. Okay, dann nehmen wir doch den Song. Schade. Dann nehmen wir das, was Bass ausgesucht hat.
So okay, also doch was. Dann ist es ja was Englischsprachiges zum ersten Mal in der Show.
Meine Aufforderung an euch da draußen, wenn ihr irgendwie mit ein paar Funken der Meinung seid, dass ihr ihr T-Bass seid an dieser Stelle, ne? Hört jetzt bitte Azad Reflexion. Könnt ihr nicht, müsst ihr bei YouTube suchen, weil das Album ist wegen hier von der Bundesprüfstelle Lizenz, wie heißt das da? Es ist gedingst, ne? Ist
auf dem Index gelandet?
Auf dem Index gelandet, genau, dankeschön. Deswegen können wir das auf die Schnelle auch nicht finden wahrscheinlich. Deswegen hören wir jetzt Screwball.
So sieht's aus.
Screwball. Huhe mit Core Mega und Loyalty.
Bis gleich.
Peace.
Backspin. Love and Hate, der Podcast für Hip-Hop-Liebhaber, ist auf der Zielgerade. Und wenn ihr da draußen jetzt vielleicht auch einen Job macht, der euch sonst sehr umspannt und ihr jetzt viel Zeit habt, dann haben die Kollegen Dan und Bass jetzt für euch den Tipp, wie ihr eure Liebe zu einem Hip-Hop-Element wieder aufleben lassen könnt für die Nachbarschaft.
So sieht's aus. Oder an alle DJs da draußen, die sowieso mit Serato auflegen im Club und sich mit Serato beschäftigen, also mit dem digitalen Auflegesystem. Die bieten jetzt auch ein Podcast-Plugin an quasi, oder ein Livestreaming-Plugin. OBS heißt das, ist eine Zusatzsoftware. Es gibt viele für das Serato-System, gibt es ja viele Zusatzsoftware-Geschichten. Und jetzt haben sie, glaube nicht direkt im Zuge der Corona-Krise, aber sie haben einfach mal das auf den Markt geschmissen und sagen, Jungs, ihr könnt von wo auch immer ihr wollt, wo ihr einen Internetanschluss habt, in eine Kamera, könnt ihr euch live präsentieren, von wo auch immer. Passt natürlich zu der derzeitigen Krisenzeit ganz gut.
Ist ganz lustig, weil OBS ist eigentlich die Basis, auf der Twitch-User viel streamen, weil du da so Kameras und so zusammensetzen kannst. Und hier Serato ganz clever und smart Bescheid sagt, hey Leute, ihr könnt auch das benutzen. Was mich dazu führt, dass entweder so Ottos wie ich jetzt mal ihre Kreativität ausleben könnten und was machen könnten. Oder aber Leute wie ihr, die wirklich wissen, was sie da machen, ja, im Prinzip jeden Tag ein Z machen können.
Das ist ja auch, ne? Ist auch immer die Frage, ne? Also von gut bis schlecht, wie man sich selber sieht oder was man vielleicht, wo man sagt, warum macht der nicht? Und andere Leute, die es lieber mal sein lassen sollten. Ne? Das ist ja viele, die Technik ermöglicht ja einiges. Ne? Da könnten wir auch wieder stundenlang jetzt vielleicht über Autotune reden oder sowas, ob man damit singt oder nicht.
Stop making whack DJs famous.
Please. So sieht's aus.
Ja.
So.
No more aber whack DJs. Jungs, wir sind kurz vor Ende. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit und wir können ja auch noch gleich mal vielleicht die letzte halbe Sekunde den Song anspielen, wenn wir es schaffen. Dann könnt ihr gleich sagen, welcher das ist. Aber Wunsch von mir an euch, von mich an euch. Wir bauen gerade unseren Twitch-Kanal auf. Es wäre doch eigentlich wie gemacht dafür, wenn ihr beide in regelmäßigen Abständen abends da mal ein Set spielt. Wie wär's?
Ein Set oder
kann ich euch dafür
blödes Zeug reden oder ein Set spielen?
Nee, das machen wir hier.
Rein DJ.
Blödes Zeug, Love and Hate, Sets bei Twitch.
Genau, so ungefähr stelle ich mir das vor. Was sagt ihr? Ist das eine Chance?
Muss wir jetzt zusagen?
Ja,
klar, oder?
Ja, aber so ein Rocking with the B-Bass mal da live gemixt oder so, das wäre doch meine Idee.
Ein Vinyl-Set kriegt ihr dann von mir.
Oh, geil. Ich freue mich drauf.
Müsst ihr mir nur erklären, ich bin zu alt, um das alles zu verstehen.
Ja, das, technisch kümmere ich mich drum. Das Team wird dich an die Hand nehmen. Dan, ich hoffe darauf, dass der 12-Finger-Mix da auch mal läuft in nächster Zeit.
Ja, na klar. Ja, Logo. Kein Problem.
Sehr geile Sache. Welchen Song hören wir zum Ende?
Base hat sich was von Granddaddy IU gewünscht. Und zwar Represent, yo, I represent. Alright?
Darum geht's im Hip-Hop.
Genau. Genau, und darum geht's auch hier, denn wir drei repräsentieren Love and Hate und deswegen liebe ich diese Jungs für dieses Format. Macht's gut, bis bald. Vielleicht machen wir es schneller als gedacht, ansonsten werdet ihr es mitkriegen, wenn es die nächste Folge Love and Hate gibt. Bis dahin,
ganz genau.
Danke Dan, danke Base.
Danke auch Nico.
Peace.
Danke Backspin, bis bald.
See ya.
Ciao, ciao.